wer kennt diese Zeitschrift? Also ich kenne sie ehrlich gesagt nur dem Namen nach und kam mir gestern Abend schon ein bisschen komisch vor, wo ich damit in der Tankstelle zur Kasse gegangen bin. Und ja, wenn ich mir so die Titelseite anschaue, 8 schnelle Fettburner, jetzt passe ich wieder in Traumgröße 38, ist wahrscheinlich auch nicht das Richtige für mich. Ja, wie Christina mit Meditation 10 Kilo abnahm. Ja, es ist scheinbar die auflagenstärkste Frauenzeitschrift Europas und ist jetzt nicht die Grundlage für meine Predigt. Mir geht es nur um den Titel, Bild der Frau. Das ist gleichzeitig der Predigttitel. Und ja, darum soll es heute gehen, um das Bild der Frau, um das Frauenbild. Der Begriff Frauenbild, so wie wir ihn heute verwenden, hat sich erst so ab den 1970ern etabliert und bezeichnet das Bild, das jemand von Frauen hat. Also die Vorstellung, wie Frauen zu sein und sich zu verhalten haben. In Politik und Medien wird das Bild der Frau immer wieder thematisiert und diskutiert, zum Beispiel im Zusammenhang von Beruf und Karriere mit der Einführung von Frauenquoten, im Ausbau von Kinderkrippen und Kitas. Es wird über das Frauenbild einwandernder Flüchtlinge diskutiert. Ja, Flüchtlinge, die sich dann weigern, einer Lehrerin die Hand zu geben. Es werden Kopftuchdebatten ausgelöst und so weiter. Und solche Entwicklungen, Berichte und Diskussionen, die beeinflussen uns natürlich auch in unserem Frauenbild. Und dabei verlieren wir vielleicht das biblische Frauenbild etwas aus den Augen. Und da wir heute Muttertag feiern, dachte ich, es ist eine gute Gelegenheit, das Bild der Frau im Licht der Bibel zu betrachten. Und ich möchte das Thema jetzt nicht in vollem Umfang behandeln, sondern mir mit euch einfach ein paar wenige Verse aus Titus 2 anschauen. Das dürft ihr mal aufschlagen, Titus Kapitel 2. Da stehen ein paar wichtige Dinge geschrieben und ich möchte euch Frauen heute Mut machen, euch an diesem Bild der Frau zu orientieren, trotz aller Angriffe, die der Satan mittels Politik, Medien und Gesellschaft auf das biblische Bild der Frau unternimmt. Ich möchte euch einfach ein bisschen helfen, euch nicht von teuflischen Lügen der Gesellschaft beeinflussen zu lassen, sondern die Vorzüge und die Chancen des biblischen Frauenbildes zu erkennen und wahrzunehmen. Und dazu lesen wir Titus 2, eigentlich 3 bis 5, aber ich lese mal ab Vers 1 wegen dem Zusammenhang. Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt, dass die alten Männer nüchtern seien, würdig, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Die alten Frauen ebenso in ihrem Betragen, wie es dem heiligen Stand geziemt. Nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig, sich den eigenen Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Der Kontext, in dem der Apostel Paulus diese Worte schrieb, der ist gar nicht so weit von dem gesellschaftlichen Umfeld unserer Zeit entfernt. Die Kreter hatten ja bekanntlich ein Problem mit Lügen oder ein Problem mit der Wahrheit, ja, je nachdem, wie man es sieht. Und die Gläubigen auf Kreta, die wurden teilweise von ihrem Umfeld beeinflusst. Und Kapitel 1 endet mit den Worten, sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Und das bedeutet einfach, dass das Leben mancher Leute, die sich zu Gott bekannten, nicht mit dem Wort Gottes übereingestimmt hat. Und jetzt in unserem darauf folgenden Abschnitt geht es dann darum, wie unser Leben aussehen soll, damit es mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Titus soll reden, was der gesunden Lehre geziemt. Und dieser Abschnitt endet mit der Begründung, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Und wie ich schon angedeutet habe, werden auch in unserer Zeit viele Lügen verbreitet und insbesondere zum Thema Bild der Frau. Und dem sollten wir etwas entgegensetzen, das der gesunden Lehre geziemt, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Und genau darum geht es heute. Der Apostel Paulus hat seine Unterweisung hier wie folgt gegliedert. Erstens alte Männer, zweitens alte Frauen, drittens junge Frauen, viertens jüngere Männer und fünftens Knechte. Wir beschäftigen uns heute nur mit dem frauenspezifischen Teil und haben somit zwei Punkte. Erstens Bild der älteren Frau und zweitens Bild der jüngeren Frau. Also erstens Bild der älteren Frau. Der Text spricht hier zwar von alten Frauen, aber ich finde es angebrachter, von älteren Frauen zu reden. Ich denke, dass das in unserem heutigen Sprachgebrauch eher die Personengruppe trifft, um die es hier geht. Wer fühlt sich zu dieser Personengruppe zugehörig? Erika? Ja, Jutta. Ja, also schon ein paar. Ja, trauen sich wahrscheinlich nicht alle, sich zu melden. Aber ja. Selbst wenn du dich momentan nicht dazugehörig fühlst, vielleicht kommst du eines Tages in dieses Alter und da ist es sicher nicht verkehrt, wenn man schon vorher weiß, was das Wort Gottes darüber zu sagen hat, wie das Bild der älteren Frau aussieht, wenn es der gesunden Lehre des Wortes Gottes entsprechen soll. Ich finde auch schön, wie der Paulus das in Vers 10 nochmal ein bisschen anders ausdrückt. Da sagt er, wir sollen in allem die Lehre unseres Heiland Gottes zieren. Also dein Leben soll eine Verzierung der biblischen Lehre sein, eine Veranschaulichung des Wortes Gottes. Ja, ab wann gehört man nun zu den älteren Frauen? Ich würde es jetzt nicht an einem bestimmten Alter festmachen. Und aus dem Zusammenhang des Textes lässt sich nachvollziehen, dass diese Frauen nicht mehr so sehr mit der Sorge für ihre Kinder beschäftigt sind. Ja, das haben sie offensichtlich schon hinter sich. Die Kinder sind in einem entsprechenden Alter, wo sie ihre Mütter weniger auf Trab halten, wo sie vielleicht weniger Unordnung machen oder besser Ordnung halten, sodass auch die Hausarbeit um einiges weniger geworden ist. Und so steht den älteren Frauen dann wieder etwas mehr Zeit für andere Dinge zur Verfügung. Und die Frage ist, was macht man dann mit dieser Zeit, wenn die Kinder groß geworden sind? Wie sollen sich die älteren Frauen verhalten, damit es ihrem heiligen Stand angemessen ist und damit es der gesunden Lehre entspricht? Und Paulus führt hier drei Dinge auf. A, sei nicht verleumderisch. B, sei keine Sklavin übermäßigen Weingenusses. Und C, sei eine Lehrerin des Guten. A, sei nicht verleumderisch. Wenn man Zeit hat, dann kann man bekanntlich viel Schaden anrichten. Ja, das Sprichwort Müßiggang ist aller Laster Anfang. Es kommt nicht von ungefähr. Und wenn du zu wenig beschäftigt bist, dann bietest du für verschiedene Sünden eine große Angriffsfläche. Und ein sehr anschauliches Beispiel dafür ist der König David. Ja, ihr kennt die Geschichte. Er ist nicht mit in den Krieg gezogen. Er hat lange geschlafen, hat eine chillige Zeit genossen, ging spazieren und auf einmal sah er eine schöne Frau und fiel in Ehebruch. Und angefangen hatte alles mit Müßiggang. Und Arbeit und Beschäftigung ist also eine sehr gute und wirksame Methode, um sich vor Sünde zu schützen. Die Sünde, vor der Paulus hier als erstes warnt, ist Verleumdung. Und Verleumdung bedeutet, über jemanden etwas Schlechtes zu erzählen, was nicht der Wahrheit entspricht. Im deutschen Strafrecht gibt es dafür eine Vorschrift, Paragraph 187 Strafgesetzbuch, und die lautet: Wer wider besseres Wissen in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder dessen Kredit zu gefährden geeignet ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften begangen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das ist schon sehr heftig, gell? Ja, warum meint Paulus nun, dass das für ältere Frauen eine Gefahr darstellt? Wahrscheinlich sind Frauen besonders anfällig für Geschichten über andere Menschen, für Klatsch und Tratsch. Und in Kombination mit freier Zeit wird diese Gefahr natürlich potenziert. Du hast Zeit, dir Geschichten über andere anzuhören und du hast Zeit, diese Geschichten zu verbreiten. Und die Grenze von Klatsch und Tratsch zu Verleumdung, die ist ja bekanntlich ziemlich unklar. Ja. In einer amerikanischen Zeitschrift, da erschien mal folgender Artikel. Ich bin tödlicher als die pfeifende Granate einer Haubitze. Ich gewinne, ohne zu töten. Ich zerstöre Familien, breche Herzen und mache Menschen zu Wracks. Ich reise auf den Flügeln des Windes. Keine Unschuld ist stark genug, mich einzuschüchtern. Keine Reinheit rein genug, um mich zu entmutigen. Ich habe keine Achtung vor der Wahrheit, keinen Respekt vor der Gerechtigkeit, keine Barmherzigkeit mit den Wehrlosen. Meine Opfer sind so zahlreich wie der Sand am Meer und oft genauso unschuldig. Ich vergesse nie und vergebe selten. Mein Name ist Gerücht. Und darum sei nicht verleumderisch, gib dieser Sünde keinen Nährboden und verschwende deine Zeit nicht mit Klatsch und Tratsch. B. Sei keine Sklavin übermäßigen Weingenusses. Bei meinen Recherchen bin ich auf eine Studie aus dem Jahr 1996 gestoßen, die den Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Sucht untersucht hat. Und das Fazit dieser Studie lautet: Abschließend bleibt festzuhalten, dass gerade der Alkoholismus unter Arbeitslosen im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt überproportional stark verbreitet ist. Insbesondere für Menschen mit einer psychischen Alkoholgefährdung stellt Arbeitslosigkeit keine günstige Rahmenbedingung dar. Wobei gerade Langzeit- bzw. Dauerarbeitslosigkeit sich negativ auf das Trinkverhalten der Betroffenen auswirkt. So hatte in der Studie fast jeder 5. Maßnahmeteilnehmer mit Suchtproblemen zu kämpfen, wobei der Missbrauch von Alkohol im Vordergrund stand. Also Alkoholsucht ist ebenfalls ein Laster, welches im Müßiggang seinen Anfang nehmen kann. Und offensichtlich war das auf Kreta unter den älteren Frauen ein Problem. Ich weiß jetzt nicht, ob unter uns ältere Frauen sind, die damit zu kämpfen haben. Den Eindruck habe ich eigentlich nicht, aber man kann ja nie wissen. Und falls es doch bei jemandem der Fall sein sollte, Paulus warnt ausdrücklich davor, sich vom Alkohol abhängig zu machen. Darum sei kein Sklave übermäßigen Weingenusses. C. Sei eine Lehrerin des Guten. In den ersten beiden Punkten ging es ja darum, womit ihr eure Zeit nicht füllen sollt. Jetzt geht es darum, wofür ihr eure freien Kapazitäten einsetzen und verwenden solltet. Jetzt geht es darum, eine Lehrerin des Guten zu sein. Und Lehrerin des Guten, der Begriff gefällt mir irgendwie. Hast du gewusst, dass du als ältere Frau eine Lehrerin sein sollst? Du hast einen ausdrücklichen Lehrauftrag. Es ist deine Aufgabe, eine Lehrerin des Guten zu sein. Und Lehrerin ist vielleicht jetzt nicht der Beruf, den du mal gelernt hast, aber es ist deine Berufung. Und wie kannst du diese deine Berufung ausüben? Wo, wann, wie und mit wem? In Vers 4 steht, dass du als ältere Frau die jüngeren Frauen unterweisen sollst. Ja, welche jüngeren Frauen? Ich würde vorschlagen, von innen nach außen zu gehen. Das ist nämlich ein biblisches Prinzip, welches auch in anderen Bereichen zum Tragen kommt, zum Beispiel in der Evangelisation oder im Gutestun. Man fängt im eigenen Haus, bei den eigenen Hausgenossen an. Also wenn du Töchter oder Schwiegertöchter hast, dann könnten das deine ersten Schülerinnen sein. Der nächste Kreis dürfte dann die Gemeinde sein. Ja, es gibt so viele junge Ehefrauen und Mütter, die noch nicht die ganzen Erfahrungen durchgemacht haben, die du als ältere Frau bereits hinter dir hast. Teile diesen Schatz. Unterweise die jungen Frauen. damit sie nicht die gleichen Fehler machen, die viele andere vor ihnen schon gemacht haben. In welchem Rahmen kann man das machen? Ihr macht es bereits beim Frauenfrühstück, das finde ich sehr gut. Das ist ein etwas größerer Rahmen, hat den Vorteil, dass man viele junge Frauen auf einmal belehren kann. Die Kehrseite ist, dass man nicht so gut auf individuelle Situationen und Fragen eingehen kann. Dazu eignet sich dann wieder eine Zweierschaft besser. Er bete einfach darum, dass Gott dir zeigt, um welche junge Frau du dich intensiver kümmern könntest. Gerne auch um mehrere, wenn du die Kapazität dazu hast. Und dann trefft euch regelmäßig. Interessiert euch für das Leben der jungen Frauen. Fragt nach ihren Schwierigkeiten, fragt nach ihren Problemen. Beobachtet sie in ihrem Haushalt, im Umgang mit ihren Kindern. Unterweist sie, gebt ihnen Tipps, wie sie was besser machen können. Macht sie auch auf Dinge aufmerksam, die vielleicht langfristigen Schaden anrichten, wenn sie in dem Stil weitermachen. Ja, und euch jungen Frauen möchte ich genauso dazu ermutigen, euch eine ältere Mentorin zu suchen, auch darum zu beten. Scheut euch nicht, mit euren Fragen auf ältere Frauen zuzugehen, sondern nutzt den Erfahrungsschatz, den sie haben. Greift darauf zu und seid offen für ihre Ratschläge, für ihre Tipps und auch für ihre Korrektur. So, welche Qualifikation brauchst du, um eine Lehrerin des Guten sein zu können? Mal abgesehen von dem, wie wir vorhin den Begriff ältere Frau definiert haben, kann man als Lehrer natürlich nur solchen Stoff vermitteln, den man selber beherrscht. Das bedeutet, dass du in den Dingen, die du an die jungen Frauen weitergeben sollst, selber einiges an Erfahrung mitbringen musst. Und hoffentlich sind da dann auch viele gute Erfahrungen dabei, die du als Ratschläge weitergeben kannst. Natürlich dienen auch schlechte Erfahrungen als Anschauungsbeispiel, wie man etwas nicht machen soll. Aber ich denke, um eine Lehrerin des Guten sein zu können, solltest du nicht nur schlechte Erfahrungen vorzuweisen haben. Kann ich mir aber ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass jemand von euch gar keine guten Erfahrungen hat, die man jüngeren Frauen weitergeben kann. Jetzt fehlt noch der Inhalt der Unterweisung. Den behandeln wir im zweiten Punkt. Da, wo es dann um das Bild der jüngeren Frau geht. Natürlich ist das Ausüben der Berufung Lehrerin des Guten nicht die einzige Möglichkeit, wie du als ältere Frau deine Zeit sinnvoll verwenden kannst. Ja, du kannst dich auch um Menschen kümmern, die den Herrn Jesus noch nicht kennen. Du kannst dich um Geschwister kümmern, die wirklich alt sind. Du kannst dich um kranke Geschwister kümmern. Du kannst auch zur Arbeit gehen, wenn du nicht ausgelastet bist oder wenn das Geld sonst nicht reicht. Aber auf keinen Fall solltest du die Tätigkeit als Lehrerin des Guten vernachlässigen. Lebe deine Berufung. Sei eine Lehrerin des Guten und unterweise die jüngeren Frauen. Okay, nun kommen wir zum Bild der jüngeren Frau und damit zum Unterrichtsstoff der älteren Frau. Gleichzeitig sind es die weiteren Qualifikationen für die Lehrerinnen des Guten. Und hier führt Paulus insgesamt 7 Punkte auf. A. Liebe deinen Mann. B. Liebe deine Kinder. C. Sei besonnen. D. Sei keusch. E. Beschäftige dich mit Hausarbeit. F. Sei gütig. G. Ordne dich deinem Mann unter. Also wie ihr seht, ist dieser Text hauptsächlich an Ehefrauen und Mütter gerichtet, also passend zum Muttertag. Wobei ein paar Punkte generell für alle gelten, nicht nur für alle Frauen, sondern auch für Männer. Aber es sind 7 Lektionen, die du als ältere Frau den jüngeren Frauen vermitteln sollst. 7 Lektionen, in denen du dich als jüngere Frau von einer älteren Frau unterweisen lassen sollst. Und streng genommen ist es jetzt eigentlich gar nicht meine Aufgabe, euch jüngere Frauen hier in diesen Punkten zu belehren. Paulus schrieb es an Titus und er schrieb ihm, dass er lediglich den älteren Frauen sagen sollte, was sie den jüngeren Frauen sagen sollen. Und dieses Amt will ich euch älteren Frauen natürlich gar nicht wegnehmen. Aber machen wir es so, ich gebe euch ein paar Gedankenanstöße und ihr führt das dann von Frau zu Frau aus. Und dabei dürft ihr dann richtig in die Tiefe gehen. Also A, liebe deinen Mann. Es fängt jetzt natürlich gleich mit dem besten Punkt an, denn was soll ich als Mann jetzt dazu sagen? Ja, wenn es in der Bibel um Ehe geht, dann werden ja eigentlich immer die Männer zur Liebe aufgefordert. Bei den Frauen geht es in der Regel um das Thema Unterordnung, dazu kommen wir später. Ja, hier werden die Frauen dazu aufgefordert, ihre Männer zu lieben. Und das griechische Wort, welches hier mit Liebe wiedergegeben wird, lautet nicht Agape, sondern Phileo. Das ist die freundschaftliche Liebe, die von Zuneigung und Sympathie gekennzeichnet ist. Es geht hier also gar nicht um die aufopferungsvolle Liebe, sondern darum, dass die Frau ihrem Mann ihre Zuneigung zeigt. Und wie genau ihr das machen könnt, das fragt ihr am besten eure Ehemänner direkt oder ihr holt euch Tipps von den älteren Frauen. Aber mit deinem Mann solltest du unbedingt darüber reden, sonst könnten da Missverständnisse entstehen. Meine Frau lebte zum Beispiel lange in dem Glauben, mir wäre es wichtig, dass das Essen fertig ist, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Und es ist bei meinen Arbeitszeiten etwas schlecht planbar, denn mal komme ich um 5, mal um 6, mal auf einmal um 3:30, dann wieder erst um 6:30. Und dann nützt es auch wenig, wenn ich um 5:30 eine WhatsApp-Nachricht absende. Hallo Schatz, ich komme heute ein bisschen später. Ja, und das hat sie ziemlich frustriert, weil das mit dem Essen fertig, wenn Mann da, einfach nicht hingehauen hat. Und irgendwann kam das Thema bei uns zur Sprache und ich konnte ihr glaubhaft versichern, was gar nicht so einfach war, dass es mir sowas von egal ist, ob das Essen fertig ist, ob es noch eine Stunde dauert, ob es schon vor einer Stunde fertig war und sie vielleicht schon ohne mich gegessen haben. Ja, und seitdem ist das alles viel entspannter. Und darum redet miteinander über solche Sachen. B. Liebe deine Kinder. Warum sollen junge Frauen unterwiesen werden, ihre Kinder zu lieben? Tun sie das nicht sowieso? Auch hier steht im griechischen Text das Wort Phileo. Es geht also wieder nicht um die aufopfernde Liebe, sondern um liebevolle, freundliche Zuneigung. Und solange es kleine Babys sind, ist das nicht schwer. Ja, das merken wir gerade wieder. Und wahrscheinlich hat Gott es extra deswegen so gemacht, dass Kinder als kleine Babys so süß sind, ja, damit sie einfach die notwendige Zuwendung bekommen. Wenn sie größer werden, dann ist es nicht mehr so einfach. Kinder können ihre Mütter ganz schön fertig machen, wenn sie nicht gehorchen, wenn sie sich streiten, wenn sie Unordnung machen oder wenn sie sonst was anstellen. Und da kommt es dann schon mal vor, dass man seine Kinder lieber anschreien würde, als ihnen liebevolle Zuneigung zu zeigen. Ja, dann redet man schon mal hart mit den Kindern. Und darum sagt Paulus, zeige deinen Kindern, dass du sie liebst. Sie sollen nicht nur geliebt sein, sondern sich auch geliebt fühlen. Und das heißt jetzt natürlich nicht, dass du deinen Kindern alles erlauben sollst, was sie wollen. Wenn du dein Kind stundenlang Handy spielen, Computer spielen, Filme schauen lässt, dann ist das ganz sicher nicht die Art Liebe, die dein Kind braucht. Im Gegenteil, du tust deinem Kind damit überhaupt nichts Gutes. Aber das ist ein Thema für sich. Was dein Kind braucht, ist nicht Zeit mit digitalen Medien, sondern Zeit mit dir und Zeit mit Gott. Und das ist eine Chance, die du als Mutter hast, wenn du mit deinen Kindern zu Hause bist. Eine Chance, die du auf keinen Fall verpassen solltest. Das Kleinkind und Vorschulalter ist die Zeit, in der bei Kindern die Grundlage für ihr weiteres Leben gelegt wird. Und was die Kinder in dieser Zeit lernen, das wird in ihnen fest verankert. Und was wollt ihr denn, dass in euren Kindern verankert wird? Hoffentlich Gottes Wort und biblische Prinzipien. Und wer kann diese Grundlage legen, wenn nicht du als Mutter? Und darum plädiere ich dafür, die Kinder so lange wie möglich im Haus zu behalten. Und so gut manche Dinge auch sein mögen, die Kinder im Kindergarten lernen, es ist viel wichtiger, dass du als Mutter ihnen biblische Geschichten erzählst, dass du mit ihnen betest, dass du die Geschehnisse des Alltags nutzt, um ihnen Gottes Prinzipien zu vermitteln. Und auch Streitigkeiten zwischen den Kindern kannst du dazu verwenden. Das ist zwar anstrengend, es ist kraftraubend, es ist zeitraubend, aber es ist wichtig. Es ist wichtig, dass die Kinder lernen, Konflikte nach biblischen Prinzipien zu lösen. Dass sie lernen, Konflikte nach biblischen Prinzipien zu vermeiden. Und darum ist mein persönlicher Rat, sofern ihr es euch finanziell leisten könnt, bleibt mit euren Kindern zu Hause und nutzt diese Zeit. Es ist ein Vorrecht, das ihr nicht unterschätzen solltet. Und glaubt nicht den propagierten Thesen, eure Kinder würden sich ohne Kindergarten nicht richtig entwickeln oder hätten nachher Probleme, sich in der Schule zu integrieren. Gut, vielleicht, wenn es ein Einzelkind ist, aber wenn mehrere Kinder zu Hause sind, das ist totaler Humbug. Und ich rede da wirklich aus Erfahrung. Ich war selber nicht im Kindergarten und viele meiner Geschwister ebenso wenig, auch keines meiner eigenen Kinder. Und kein einziges Kind hatte Probleme, sich in der Schule zu integrieren oder kam unterentwickelt in die Schule. Dagegen höre ich auf der anderen Seite immer wieder Geschichten davon, wie schwer dreijährige Kinder sich tun, wenn sie in den Kindergarten eingewöhnt werden sollen. Und da frage ich mich schon, warum tut ihr denn euren Kindern sowas an? Also ich kann euch nur empfehlen, eure Kinder zu Hause zu erziehen. Und ich bin vollkommen davon überzeugt, dass das der gottgewollte Weg und für eure Kinder die beste Vorbereitung auf das Leben ist. C. Sei besonnen. Was ist Besonnenheit? Besonnenheit ist ein Gegensatz zu Impulsivität. Besonnenheit hat mit Umsicht zu tun. Besonnen ist jemand, der keine vorschnelle, unüberlegte Entscheidungen trifft, jemand, der erst nachdenkt und dann redet. Eine besonnene Frau wägt sorgfältig ab, bevor sie etwas sagt oder tut. Ihr Handeln ist immer gut durchdacht und wohl überlegt. Besonnenheit bedeutet, auch in Schwierigkeiten ruhig und gelassen zu bleiben und die klare Übersicht zu bewahren. Warum ist Besonnenheit wichtig? Ein Zitat eines Mannes namens Johann Gottfried von Herder beantwortet es sehr gut. Er hat gesagt, drücke den Pfeil zu schnell nicht ab, der nimmer zurückkehrt. Glück zu zerstören ist leicht, wiederzugeben so schwer. Zur Besonnenheit werden übrigens nicht nur die jungen Frauen hier aufgefordert. Paulus richtet diese Aufforderung genauso an die alten Männer, wie auch an die jungen Männer. Alle werden zur Besonnenheit aufgerufen. Mag sein, dass die Kreter besonders impulsiv und für unüberlegtes Handeln bekannt waren. Nichtsdestotrotz sollten auch wir uns das zu Herzen nehmen, damit unser Leben der gesunden Lehre und unserem heiligen Stand entspricht. Sei besonnen. D. Sei keusch. Keuschheit ist ein Begriff, der immer seltener verwendet wird. Und dementsprechend wird auch die Bedeutung immer verschwommener. Ja, die meisten Menschen verbinden Keuschheit wahrscheinlich mit dem Thema Sexualität und meinen mit dem Begriff sexuelle Enthaltsamkeit. Aber wenn in der Bibel der Begriff Keuschheit verwendet wird, dann geht es um mehr. Um mehr als nur um Sexualität. Vielleicht steht in deiner Bibel auch statt keusch das Wort anständig oder zuchtvoll, ehrbar, fromm. Am besten gibt man Keuschheit wahrscheinlich mit dem Begriff Reinheit wieder. Der ganze Wandel soll rein und heilig sein. Natürlich gehört dazu auch der Bereich der Sexualität, aber nicht nur, sondern genauso auch zum Beispiel das Reden, Schimpfworte, schmutzige Witze, Unwahrheiten, üble Nachrede wären alles Beispiele für Unkeuschheit, für ein nicht reines Leben. Oder ihr kennt sicher auch die Redewendung unsaubere Geschäfte machen. Ja, wie schon das Wort unsauber sagt, so kleine Betrügereien, auch das ist unkeusches Verhalten. also sei keusch und schmücke dich mit einem reinen und heiligen Wandel. E. Beschäftige dich mit Hausarbeit. Junge Frauen sollen Hausfrauen sein. Klingt ziemlich altmodisch, oder? Warum fällt es Frauen heutzutage so schwer, die Hausfrauenrolle anzunehmen und damit glücklich zu sein? Ich denke, dass es dafür mehrschichtige Gründe gibt. Ausgangspunkt sind sicherlich die Frauenbewegungen der letzten Jahrzehnte, die den Feminismus aktiv vorangetrieben haben und die sich für Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von Männern und Frauen einsetzen. Und es gab bestimmt auch nachvollziehbare Gründe dafür, dass diese Bewegungen entstehen konnten, denn dass Frauen im Laufe der Geschichte immer wieder benachteiligt wurden, das ist kein Geheimnis. Nun hat das alles im Laufe der Jahre aber große Kreise gezogen. Gesetze wurden geändert, immer mehr Frauen sind berufstätig geworden und das Frauenbild in unserer Gesellschaft hat sich dadurch maßgeblich verändert. Das Bild der Frau in unserem Land hat sich von dem biblischen Bild der Frau inzwischen weit entfernt. Und dadurch entsteht ein gewisser gesellschaftlicher Druck auf die Frauen, die als Hausfrau an dem traditionellen biblischen Bild der Frau festhalten. Und es ist nicht leicht, diesem gesellschaftlichen Druck standzuhalten. Wenn du von anderen Frauen mitleidig belächelt wirst, weil du nicht erwerbstätig bist, dann kann das schon dazu führen, dass du dich minderwertig fühlst, so als Frau zweiter Klasse. Gesellschaftlicher Druck und mangelnde Wertschätzung sind wahrscheinlich die gewichtigsten Gründe dafür, dass heute viele Frauen in der Hausfrauenrolle nicht ganz glücklich sind. Dazu kommt, dass du als Hausfrau kein eigenes Geld verdienst. Vielleicht fehlt dir auch der Kontakt zur Außenwelt. Und wahrscheinlich würdest du auch gerne einfach ab und zu mal von Haushalt und Kinder ein bisschen Abstand nehmen. Was kann man dagegen tun? Wie kann man für junge Frauen den Hausfrauenjob erstrebenswert und attraktiv machen? Die Gesellschaft mit ihrem aktuellen Frauenbild können wir nicht ändern. Aber wir können etwas anderes tun. Und damit richte ich mich jetzt in erster Linie an die Ehemänner und Väter. Es ist unsere Aufgabe, unseren Frauen die Wertschätzung zu geben, die sie von der Gesellschaft nicht bekommen. Sagt euren Frauen, wie wichtig ihr Job ist. Zeigt ihnen eure Anerkennung. Nicht nur heute am Muttertag, sondern immer wieder. Unsere Frauen haben einen total ausgefüllten Fulltime-Job. Sie haben keinen gesetzlichen Urlaubsanspruch. Sie haben keinen offiziellen Feierabend. Und sie sind in ganz unterschiedlichen Aufgabenbereichen tätig, sozusagen universell einsetzbar. Und das verdient allerhöchsten Respekt. Und außerdem solltest du deine Frau unterstützen. Ja, wenn du nach Hause kommst, dann packe mit an. So solltest du Feierabend haben, wenn deine Frau es noch nicht hat. Hilf im Haushalt mit und dann macht gemeinsam Feierabend, wenn es soweit ist. Und sorg auch dafür, dass sie regelmäßig Auszeiten bekommt. Nimm ihr die Kinder ab, geh mit ihnen raus. Schicke deine Frau auf eine Frauenfreizeit. Lass sie shoppen, wandern oder mit einer Freundin zum Essen gehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, deiner Frau eine Auszeit von ihrem Fulltime-Job zu ermöglichen. Sei kreativ. Und ihr lieben Hausfrauen, um von der Außenwelt nicht abgeschnitten zu sein, gibt es natürlich auch Dinge, die ihr selber tun könnt. Dazu muss man nicht unbedingt zur Arbeit gehen, sondern du kannst mit deinen kleinen Kindern zum Beispiel in eine Krabbelgruppe gehen und dort Bekanntschaften aufbauen. Ja, du kannst dich einfach mit anderen Frauen treffen und dabei sogar evangelistisch tätig sein. Kinder sind eine der besten Möglichkeiten, um mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen und um mit ihnen Beziehungen aufzubauen. Und wisst ihr was? Eigentlich ist es ein unbezahlbares Privileg, wenn man nicht arbeiten gehen muss. Ich war einmal in Rumänien auf einer Jugendfreizeit und durfte dort einen Workshop zum Thema Prüft alles, das Gute haltet, festhalten. Und da ging es unter anderem auch um Lügen, die uns von der Gesellschaft aufgetischt werden. Und ich habe Ihnen als Beispiel Folgendes erzählt. In Deutschland sagt man, Kinder müssen in die Kinderkrippe und in den Kindergarten. Frauen müssen arbeiten gehen und Kinder sind teuer. Meine Kinder waren nicht im Kindergarten, meine Frau geht nicht arbeiten und wir haben damals 5 Kinder, inzwischen ja 6. Wie können wir uns das leisten? Und sind unsere Kinder nicht sozial unterentwickelt, weil sie nicht im Kindergarten waren? Wir haben uns entschieden, entgegen dem Zeitgeist in diesen Fragen zu leben und zu handeln und stellen fest, dass es Lügen sind, die die Welt uns hier vermittelt. Und das habe ich wortwörtlich so gesagt. Und später kamen dann ein paar Jugendliche auf mich zu und haben mich ganz ungläubig gefragt, ob meine Frau wirklich nicht zur Arbeit geht. Und dann haben sie mir erzählt, dass das in Rumänien gar nicht geht. Dort würden die Frauen viel dafür geben, wenn sie zu Hause bleiben könnten, aber das kann sich dort niemand leisten. Und von Frankreich habe ich gelesen, dass dort sehr viele Frauen Psychopharmaka schlucken, weil sie sonst die Doppelbelastung nicht mehr verkraften. Ja, und darum lasst euch den Hausfrauenjob nicht schlecht reden. Schätzt es als ein besonderes Privileg, dankt Gott dafür und nutzt die Möglichkeiten, die dieser Job euch bietet, sowohl im Hinblick auf eure eigenen Kinder, als auch im Hinblick auf andere Frauen in eurem Umfeld, solche, die den Herrn Jesus noch nicht kennen und die ihr mit dem Evangelium erreichen könnt. F. Sei gütig. Was versteht man unter Güte? Güte ist eine Tugend, die von Herzlichkeit und Freundlichkeit geprägt ist. Ein gütiger Mensch ist wohlwollend, gutmütig, milde, liebenswürdig und nachsichtig. Gütig ist auch jemand, der anderen Gutes tut. Abgesehen von der eigenen Familie kannst du auch anderen gegenüber deine Güte beweisen, indem du zum Beispiel Gastfreundschaft übst. Wenn deine Kinder ihre Schulfreunde mit nach Hause bringen, dann kannst du sie freundlich aufnehmen, kannst ihnen zum Beispiel etwas zu essen und zu trinken anbieten. Oder du lädst mal eine Nachbarin zum Tee ein. Ja, sei anderen gegenüber gütig, so wie der Herr allen Menschen gegenüber gütig ist. G. Ordne dich deinem Mann unter. Paulus schließt seine Liste für die jungen Frauen mit dem Thema Unterordnung ab. Und die Aufforderung, dass die Frauen sich ihren Männern unterordnen sollen, die finden wir insgesamt in 6 verschiedenen Briefen im Neuen Testament. Es scheint also nicht unwichtig zu sein. Und da steht jetzt allerdings nicht, dass die Männer sich ihre Frauen untertan machen sollen. Ja, das ist ein großer Unterschied. Die Männer werden stattdessen aufgefordert, ihre Frauen zu lieben und ihnen Ehre zu erweisen. Ich habe mal einen Ehestreit mitbekommen, da hat der Mann gesagt, solange sie sich mir nicht unterordnet, muss ich sie auch nicht lieben. Und die Frau hat gesagt, er liebt mich ja gar nicht, er behandelt mich total schlecht, wie soll ich mich ihm da unterordnen? Ja, so hat Gott es sicher nicht gemeint, weil so ist es ja ein Teufelskreis und ein Teufelskreis kann, wie der Name schon sagt, nicht von Gott sein. Aber wenn jeder das lebt, was an ihn gerichtet ist, statt von seinem Ehepartner das einzufordern, was an diesen geschrieben ist, dann entsteht ein Segenskreis. Wenn du als Mann deine Frau liebst, wenn du sie wirklich liebst, nicht nur mit Worten, sondern auch mit der Tat, dann wird es ihr nicht so schwer fallen, sich dir unterzuordnen. Und wenn du als Frau dich deinem Mann unterordnest, machst du es ihm leicht, dich zu lieben. Also wenn ihr beide das lebt, was das Wort Gottes an euch richtet, wozu es euch auffordert, dann habt ihr eine glückliche Ehe. Ja, dass das Thema Unterordnung im Neuen Testament so oft erwähnt wird, das hat natürlich einen ganz bestimmten Grund. Es hängt direkt mit dem Sündenfall zusammen. Da hat nämlich Gott zur Frau gesagt, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Es ist also eine direkte Folge des Sündenfalls, dass Frauen in der Versuchung stehen, über ihre Männer zu herrschen. Und darum nehmt es ernst und widersteht dieser Versuchung und ordnet euch euren Männern unter. Ja, zwischen dem biblischen Bild der Frau und dem aktuellen Frauenbild unserer Gesellschaft bestehen also einige größere Abweichungen. Und das macht es euch Frauen natürlich nicht so leicht, an dem biblischen Bild der Frau festzuhalten. Auf der anderen Seite ist es aber eine große Chance, einer ungläubigen Welt die gesunde Lehre der Bibel zu veranschaulichen. Je größer die Finsternis, desto heller leuchtet das Licht. Es ist genau wie damals bei den Christen auf Kreta. Sie standen unter dem Einfluss einer von Lügen geprägten Gesellschaft und Titus sollte sie darin unterrichten, wie ihr Leben aussehen sollte, damit es der gesunden Lehre und ihrem heiligen Stand entspricht. Und ich möchte euch Frauen an diesem Muttertag ermutigen, lebt eure Berufung, ihr älteren Frauen als Lehrerinnen des Guten und ihr jüngeren Frauen als liebevolle, besonnene und gütige Ehefrauen, Mütter und Hausfrauen. Und für uns Männer gilt, ermutige deine Frau, zeige ihr deine Wertschätzung, deine Anerkennung dafür, dass sie ihre Berufung lebt und unterstütze sie.